Ob Pocken oder Kinderlähmung, diese lebensbedrohlichen Krankheiten, die gibt es heute zumindest in Deutschland so nicht mehr. Der Grund ist einfach und schmerzlos: eine Impfung. So ein kleiner Pieks, der kann Leben retten und dabei helfen, Krankheiten auszurotten. Das ist den meisten Menschen während der Corona-Pandemie nochmal so wirklich bewusst geworden. Auch heute arbeitet die pharmazeutische Industrie an neuen Impfstoffen. In den kommenden Jahren dürften einige von ihnen auf den Markt kommen.
Neugeborene mit ihrem noch nicht vollständig entfalteten Immunsystem sind besonders gefährdet. Wenn die sowas kriegen, dann kann es eben zu diesen Hirnhautentzündungen führen. All das hat auch Forscherinnen und Forscher in Firmen motiviert, zu versuchen, ob man nicht Impfstoffe entwickeln kann. Und es gibt tatsächlich ein Projekt, das jetzt die letzte Erprobungsphase erreicht hat.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Ich bin Philipp Eins. Durchgeimpft und ich hoffe kerngesund spreche ich heute wieder mit meinem Co-Host Dr. Rolf Hoemke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Herr Hoemke.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Hoemke, gibt es eigentlich irgendwas, wogegen Sie nicht geimpft sind?
Ich bin nur halb geimpft gegen Gürtelrose. Ah. Die zweite Impfung steht noch aus.
Okay, also ja, verstehe. Gürtelrose wusste ich jetzt tatsächlich auch nicht, dass man sich dagegen impfen kann. War mir neu. Also bei mir wäre es wahrscheinlich Tollwut. Ich bin halt relativ viel unterwegs international, auch in Subsahara-Afrika gelegentlich. Und naja, deshalb bin ich eigentlich gut durchgeimpft. So von Gelbfieber bis Typhus habe ich alles, aber naja, Tollwut noch nicht so ganz. Bevor wir tiefer einsteigen in die Materie, Herr Hoemke, wie genau funktionieren eigentlich Impfungen? Mal so ganz einfach erklärt.
Also die Grundidee von Impfungen ist eigentlich, dass man dem Immunsystem einen Erreger zeigt, ohne dass der Mensch gleich der ganzen Gefahr dieses Erregers ausgesetzt ist. Unser Immunsystem ist eigentlich ziemlich gut, viele Krankheiten abzuwehren, wenn es die vorher schon mal kennengelernt hat, die Erreger. Und es ist ziemlich schlecht darin, einen neuen gefährlichen Erreger abzuwehren, wenn es noch nie etwas davon gesehen hat. Deswegen nimmt man Teile eines Erregers oder abgetötete Erreger und tut die in einen Impfstoff, spritzt den oder gibt auch ein paar Schluckimpfungen. Das Immunsystem lernt daran kennen, was zeichnet diesen Erreger aus, woran kann ich den erkennen und bereitet sich entsprechend auf eine echte Infektion vor. Das ist die Idee eines Impfstoffs.
Ja, das klingt so einfach wie genial, muss man wirklich sagen. Aber nicht alle sind ja von der Idee des Impfens begeistert. Ja, es gibt ja auch Impfskepsis, gerade während Corona, aber auch schon länger davor. Schon die deutsche Romantik, die hat eine Mystifizierung der Natur befördert. Und der Anthroposoph Rudolf Steiner, der setzte auf Homöopathie und glaubte, ja, wer krank ist, den trifft das Karma. Die Frage ist, wie viel Skepsis gegen Impfung ist wirklich auch berechtigt? Und wann würden Sie sagen, das driftet jetzt ab?
Wie bei jedem anderen Medikament muss man eben bilanzieren, was bekomme ich an Wirkung, in diesem Falle Schutzwirkung, und welche Nebenwirkungen muss ich dafür gegebenenfalls in Kauf nehmen. So, und da unterscheiden sich Impfstoffe durchaus und die Nutzen-Risikobilanz muss in jedem Fall eine positive sein, damit ein Impfstoff überhaupt zugelassen wird. Viele Menschen schauen auf die Nebenwirkungen, die sie vielleicht selbst erlebt haben oder die ihnen Bekannte berichtet haben. Und das bringt sicherlich einige dazu, einer für sich persönlich anderen Nutzen Risikobilanz zu machen. Aber das muss man eben auch berücksichtigen, die Krankheiten, vor denen die Impfstoffe schützen können, die haben die meisten ja noch gar nicht direkt erlebt. So, und diejenigen, die sehr direkt erlebt haben, die haben meistens eine sehr viel klarere Vorstellung davon, wofür diese Impfstoffe gut sein könnten.
Die haben eine ganz praktische Erfahrung mit so einer Krankheit. Ja. Also Impfungen schützen unterm Strich, und das ist ja tatsächlich auch wissenschaftlich belegt, das können wir festhalten. Und ja, jetzt haben Sie so eine Top 5 heute mitgebracht an Krankheiten, denen es auch demnächst mit neuen Impfungen, die gerade in der Entwicklung sind, so richtig an Kragen gehen könnte. Wir fangen mal mit einem ersten Kandidaten an. Es wird spannend. Die Borreliose. Passend zum Sommer könnte man sagen, wenn jetzt wieder die Zecken umgehen, kommt der Impfstoff gegen Borreliose gerade recht. Es sind nämlich kleine Spinnentiere, die diese bakterielle Krankheit auslösen. Und diese Krankheit, die kann den Organen mächtig zusetzen. Wie hilft denn die neue Impfung gegen Borreliose, die da in Entwicklung ist?
Borreliose macht sich typischerweise erstmal auf der Haut bemerkbar, gibt dann eine Hautrötung, so eine ringförmige. Der Ring wird dann auch immer größer. Das ist natürlich, sage ich mal, befremdlich, aber nicht schön, aber auch noch nicht so weit bedrohlich. Aber eine Borreliose kann auch durchschlagen aufs Nervensystem und dann wird es gar nicht mehr lustig. Das kann eben heißen, dass Menschen Schmerzen haben, starke Schmerzen natürlich. So, das kann heißen, dass es Stellen gibt, die fühllos sind. Das kann heißen Sehstörungen, Hörstörungen und so weiter. So eine Borreliose, wenn die auftritt, muss mit Antibiotika behandelt werden, wenn man sicher sein will, dass man da sie wieder wegbekommt. Aber besser wäre es natürlich, wenn man sich davor schützen könnte, denn das ist klar, Zecken gibt es überall in der Natur und auch diese Borreliose-Bakterien sind zwar in manchen Gegenden Deutschlands häufiger als in anderen, aber grundsätzlich kann man überall in Deutschland sich die einfangen.
Das fand ich jetzt interessant, dass es ja eine Impfung ist, die von einer bakteriellen Infektion schützt. So im Alltag kennen wir wahrscheinlich viele Impfungen, die eher vor Viren schützen. Was macht jetzt diese Impfung besonders?
Also wenn man sich so die Klassiker unter den Impfungen anguckt, sag ich mal, also Tetanus, so, das sind Bakterien, ähnlich alt ist die Schutzimpfung gegen Diphtherie. Und auch das sind Bakterien. Also grundsätzlich ist es schon seit langer Zeit sowohl möglich, Impfstoffe gegen Bakterien zu haben, als auch gegen die Viren.
Impfstoffe gegen Borreliose, die jetzt gerade in der Entwicklung sind, da gibt es einige. Einer davon ist ein mRNA-Impfstoff. Klingt nach einem alten Bekannten. Kennen wir von der Corona-Impfung. Was macht den jetzt besonders?
Bei der Corona-Pandemie war es tatsächlich die Premiere für diesen Typ von Impfstoffen. Und der ist ja insofern ungewöhnlich. Ich habe vorhin ja erläutert, wie so typischerweise eben ein Impfstoff zusammengesetzt ist. Und in diesen Impfstoffen ist aber nun kein direkter Erregerbestandteil drin, kein Erregerprotein oder Polysaccharid oder sowas, sondern man gibt ein Stück Erbinformation mit diesem Impfstoff und die gelangt dann in Zellen des Geimpften und der stellt damit selbst dieses Erregerprotein her, das dann die Impfwirkung macht. Das klingt ein bisschen indirekt, aber es wirkt zum Glück doch ziemlich direkt, das haben wir gesehen, bei den Corona-Impfstoffen auf Messenger-RNA-Basis. So, bei diesen Impfstoffen hatten wir entweder einen Typ Messenger-RNA drin oder auch mal zwei. Jetzt ist da in Entwicklung ein Impfstoff, in dem sind dann sogar sieben verschiedene Messenger-RNAs drin, damit man noch unterschiedliche Arten und Unterarten von Borrelien berücksichtigen kann.
Das klingt nach einem ziemlich komplexen Produkt. Interessant fand ich auch, dass eine Tablette gerade in der Entwicklung ist, die sozusagen statt eines Impfstoffs einen zeitweiligen Schutz bietet, wenn man sie einnimmt. Was ist der Vorteil?
Der Vorteil kann sein, dass man mit so einer Tablette jemandem helfen kann, der es versäumt hat, sich einen Impfschutz zu verschaffen. Immer mal angenommen, dass nun die Impfstoffe, die jetzt in Entwicklung sind, auch bald verfügbar sind, also die Zulassung erlangen, dann auf den Markt kommen. Dann wäre die Tablette eben, wenn die dann zugelassen wird, nochmal eine Möglichkeit, so jemandem zu helfen, bei dem es sozusagen jetzt kurz vor knapp ist. Der weiß, Achtung, ich muss jetzt auf einmal, einen Biotop-Einsatz machen. Ich muss da ins Gelände. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich von Zecken gebissen werde. Und dann könnte eben mit so einer vorbeugend wirksamen Tablette nochmal ein kurzfristiger Schutz geschaffen werden. Im Prinzip sind dann da Wirkstoffe drin, die auch Therapeutika sein könnten. Nur dass sozusagen in diesem Falle erst der Wirkstoff kommt und dann der Erreger, statt andersrum. So, also das ist die Idee dahinter.
Impfung light sozusagen. Was würden Sie sagen, Borreliose, wie hoch ist der Ausrottungsfaktor? Kann man jetzt mit den Impfstoffen, die auf den Markt kommen, diese Krankheit wirklich endgültig besiegen?
Also die Borreliose ist sehr verbreitet, das ist das eine. Das zweite ist, dass man im Moment noch gar nicht weiß, wie zuverlässig werden die Impfstoffe sein, die hier jetzt gerade in Entwicklung sind. Werden sie jeden Fall abwenden können oder haben sie vielleicht nur eine Zuverlässigkeit von 70% oder so? Das weiß man jetzt noch nicht, das wird man erst durch die Studien, die man mit diesen Impfstoffen macht, rausfinden. Und dann weiß man natürlich auch nicht, wie viele Menschen werden sich impfen lassen. So, und all das natürlich geht sozusagen in so eine Abschätzung ein, ob man durch eine Impfung nicht nur einen individuellen Schutz für jeden einzelnen Geimpften erzielen kann oder ob man damit eben auch eine Krankheit aus einer ganzen Region verdrängen kann, im Idealfall irgendwann sogar vom Erdboden verschwinden lassen kann.
Also der Ausrottungsfaktor, der ist jetzt noch ein bisschen ungewiss, das höre ich da so raus. Kommen wir doch mal zum nächsten Kandidaten, der Trommelwirbel. CMV, eine Infektion. Ehrlicherweise, ich habe davon persönlich noch nicht gehört. Dabei fand ich interessant, dieses Virus ist extrem verbreitet. Glücklicherweise für die meisten Menschen aber harmlos. Gefährlich wird es für ungeborene Kinder, Neugeborene und Menschen mit Immunschwäche. Was ist CMV für eine Erkrankung?
Es gibt so Viren, die begleiten die Menschheit, sag ich mal. Und wahrscheinlich haben Sie, habe ich, irgendwann schon mal mit diesen Viren zu tun gehabt. Das haben wir nur gar nicht bemerkt. Entweder mal gar nichts gespürt oder wir waren mal einen Tag so ein bisschen unpässlich oder so, aber mehr war das nicht. Denn unser Immunsystem hat diese Viren zuverlässig abgewehrt. Die konnten gar nichts groß anrichten. So. Aber, wie Sie sagen, es gibt eben bestimmte Gruppen von Menschen, die da doch gefährdet sind. Nehmen wir mal zum einen die, die auf irgendeine Weise eben eine Immunschwäche haben, weil sie eine angeborene Immunschwäche haben oder weil sie eine Erkrankung haben, die das Immunsystem geschwächt hat oder die organtransplantiert sind und deswegen Medikamente einnehmen müssen, die ihr Immunsystem runterdimmen. Es gibt so und so viele Arten.
Also alle Menschen, die irgendwie geschwächt sind auf eine Art oder einfach, wo das Immunsystem noch nicht so richtig stark ist.
Genau, oder wo es eben noch nicht stark ist. So, und das ist eben die Situation bei den Neugeborenen. Auch Neugeborene haben natürlich ein Immunsystem und das kann schon ziemlich viel, aber manches kann es eben noch nicht. Das muss dann erst noch heranreifen. So, und in dieser Zeit eben, da sind Neugeborene anfällig für bestimmte Viren, unter anderem eben dieses CMV. So. Und im allerschlimmsten Fall kann es passieren, wenn die Mutter infiziert wird, dass sie es eben an ihr ungeborenes Kind weitergibt. Auch dann kann es wirklich sehr ungemütlich werden, so eine Infektion.
Das heißt, das wäre eine Impfung, die auch für werdende Mütter empfohlen ist.
Genau. Wenn man sich anguckt, was die Unternehmen gerade tun, es gibt mehrere Projekte, um Impfstoffe zu schaffen. Und eine Firma hat gesagt, wir fokussieren jetzt mal wirklich auf Frauen, die vielleicht eben Kinderwunsch haben und sich schützen möchten, um letztlich ihre ungeborenen oder später neugeborenen Kinder zu schützen. So. Und die Studie, die jetzt läuft, die wird eben mit Frauen gemacht. Frauen jung bis mittleren Alter.
Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt mehrere Projekte, die da von Firmen vorangetrieben werden. Interessant fand ich, es ist ein sogenannter Vektorimpfstoff darunter. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Vektorimpfstoffe sind Impfstoffe, bei denen benutzt man harmlose Viren, die Menschen nicht schaden können, die aber eben auch sich im menschlichen Körper zirkulieren können, Zellen befallen können. Die benutzt man dafür, um Genmaterial hineinzutragen. in den Menschen. So ähnlich wie eben auch beim Messenger-RNA-Impfstoff. Da hat man eben die Messenger-RNA, die direkt in die Zellen reingeht. Hier hat man dann eben Gene oder ein Gen von einem Erreger, der eben mit Hilfe eines harmlosen Virus in menschliche Zellen hineingebracht wird. Die Zellen benutzen das Gen dann und stellen dann eben ein Erregerprotein her, das für sich genommen harmlos ist, aber eben wieder eine Impfwirkung hat. Das Immunsystem lernt dieses Protein kennen und bereitet sich auf einen möglichen Angriff des echten Erregers vor.
Auch hier wieder die Frage: Ausrottungsfaktor. Wie sieht es da aus?
Also gerade bei so einem, ich sag mal, schon sehr langen Begleiter der Menschheit stehen die Chancen eher gering, dass man den, ich sag mal, so im Handstreich ausgerottet bekommt. Also solange man eben diese speziellen Gruppen schützen kann mit diesen Impfstoffen, ist das individuell sehr gut und wirksam, aber wird CMV nicht von der Bildfläche verschwinden lassen.
Kommen wir stattdessen mal zu einem weiteren Kandidaten. Und der kann vor allem auch Fernreisenden wie mir zum Verhängnis werden. Ein Virus mit dem Namen, und ich versuche das jetzt mal richtig auszusprechen, ein Chikungunya-Virus. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, genau. Also Chikungunya, das habe ich jetzt auch bei den Vorbereitungen zu diesem Podcast erst gelernt, heißt gekrümmter, gebeugt gehender Mann.
Aha.
Ist eben eine Anspielung auf die Gliederschmerzen, die eine Infektion mit diesem Virus hervorrufen kann.
Ja, das klingt wirklich schon jetzt sehr unangenehm, wenn ich mir das so vorstelle. Ja, Chikungunya-Virus, der könnte gefährlich werden für Menschen in Subsahara-Afrika und auch eben Menschen, die dorthin reisen, aber auch in Teilen Indiens, Chinas, Mittel- und Südamerikas, einschließlich der Karibik, da tritt diese Krankheit auf. Spannend auch in Florida und Frankreich, da gab es auch schon Fälle. Was hat es damit auf sich?
Also diese Krankheit hat sich allmählich über die Welt ausgebreitet und man muss leider vermuten, diese Ausbreitung wird weitergehen.
Stichwort Klimawandel.
So, Stichwort Klimawandel.
Die Mücken, die fühlen genau, sich nicht nur Subtropen, die fühlen sich auch bei uns wohl.
Ganz genau. Und Chikungunya wird eben nun auch von verschiedenen Mückenarten übertragen. So. Also die Rahmenbedingungen, sage ich mal, verändern sich durchaus zugunsten einer weiteren Ausbreitung. Und insofern muss man wohl davon ausgehen, dass Chikungunya auch irgendwann in Deutschland ein Thema werden kann und, wie Sie sagen, natürlich für alle, die verreisen.
Was ist das für eine Erkrankung?
Es ist zum Glück eine Erkrankung, die normalerweise niemanden umbringt, die aber einfach sehr unschön ist, sage ich mal. Also sie bekommen Fieber, sie bekommen eben diese Gliederschmerzen, die, wie der Name ja nun auch ausdrückt, offensichtlich schon sehr heftig werden können. Sie können Hautausschlag kriegen, sie können so punktförmige Stellen in der Haut bekommen, die bluten. Also das ist alles nicht schön. Und insofern ist es wirklich eine gute Nachricht, dass es gleich mehrere Projekte gibt, die doch recht weit fortgeschritten sind. Und einer dieser Impfstoffe ist tatsächlich schon im Zulassungsverfahren.
Aha.
Also vielleicht dauert es nicht mehr lange, bis ein solcher Impfstoff wirklich verfügbar ist. Andere sind eben noch in der Erprobung, in Studien. So, aber da geht es wirklich voran.
Also da könnte ich mir vorstellen, dass viele Menschen gerade in südlichen Ländern davon wirklich profitieren. Jetzt hier nach der Ausrottung zu fragen, das lohnt wahrscheinlich nicht, weil das ja eher eine Krankheit ist, so liest sich das, die sich ausbreitet gerade.
Also das wäre natürlich wirklich eine Herkulesaufgabe, hat dann natürlich viel damit zu tun, wie diese Impfstoffe verfügbar gemacht werden, in welchen Ländern auch und wie sie angenommen werden. Und natürlich, wie immer, hat auch was damit zu tun, wie zuverlässig sie sind.
Kommen wir mal zu unserem vorletzten Kandidaten hier für diese Episode. Clostridioides difficile. Auch kein ganz einfacher Name. Ich glaube, ich habe ihn jetzt aber richtig ausgesprochen. Und dahinter verbirgt sich ein ganz schön fieses Darmbakterium, das Durchfall macht und das manche Menschen auch gar nicht mehr loswerden. Vor allem Senioren mit Vorerkrankung und Menschen, die in den letzten 2 Monaten Antibiotika eingenommen haben, die sind besonders gefährdet. Und da dachte ich erstmal, als ich das so gelesen habe, Moment, ein Antibiotikum, das soll doch genau vor Bakterien schützen, oder?
Ja, unser Darm ist ein Ökosystem. Und das bedeutet, dass eben in unserem Darm viele verschiedene Bakterien leben, auch Pilze, aber die nicht einfach nur dort, sage ich mal, zur Untermiete sind, sondern die halten sich auch gegenseitig in Schach. So, und das bedeutet eben, dass wenn bestimmte Bakterien, die für uns eher freundlich sind, sage ich mal, wenn es denen gut geht, dann können die dafür sorgen, dass bestimmte andere Bakterien, die potenziell eher uns Probleme bereiten, uns krank machen können, sich gar nicht richtig gut vermehren können. Und dieses Ringen um Vermehrungsmöglichkeiten im Darm, das kann natürlich ziemlich durcheinander geraten bei einer Antibiotikabehandlung, bei der dann eben eventuell bestimmte für uns günstige Bakterien stark dezimiert werden und damit eben anderen Bakterien, die in dem Moment vielleicht nicht so stark von den Antibiotika erwischt werden, Platz machen, damit die sich ausbreiten können.
Und so kommt es dann auch, dass die natürlichen Fressfeinde von diesem fiesen Darmbakterium, dass die plötzlich nicht mehr da sind und das breitet sich aus.
Und es geht auch nicht so um gefressen und gefressen werden. Es geht manchmal auch um Nahrungskonkurrenz, sag ich mal, oder eben Siedlungsplätze auch, solche Dinge. Genau. Jedenfalls da sind dann solche Bakterien wie Clostridioides difficile in der Oberhand möglicherweise. Und das Gemeine ist, wenn die es erstmal geschafft haben, in der Oberhand zu sein, dann ist es ziemlich schwer, die wieder loszuwerden. Das heißt, man hat Möglichkeiten, da zu behandeln, gibt Medikamente, aber oftmals schafft man es nicht, dass sie dauerhaft weg sind. Dieses Bakterium kann sehr heftige Durchfälle machen, Darmkoliken machen. Also das ist wirklich ein Quälgeist und Schlimmeres. Und deswegen hat man auf verschiedene Weise versucht, immer wieder dieses Bakterium irgendwie in den Griff zu kriegen. Man hat auch immer wieder versucht, Impfstoffe zu machen. Und jetzt gibt es immerhin ein Projekt, das es geschafft hat, bis in die letzte Erprobungsphase, für einen Impfstoff, der vor diesem Bakterium schützen soll.
Auch hier die Frage, könnte man dieses Darmbakterium in den Griff bekommen mit der Impfung?
Ausrottung liegt da eher noch in weiter Ferne. Da geht es erstmal darum, ich sag mal, um eine höchstpersönliche Ausrottung, dass man es eben schafft, dass Menschen komplett frei sind von diesem Bakterium oder es garantiert nur so wenig Vermehrung schafft, dass es keinen Schaden anrichtet.
Bleiben wir im Darm für den letzten Kandidaten unserer Top 5 der ausrottungswürdigen Krankheiten. Invasive E. coli-Stämme. Ja, also E. coli, das hatte ich jetzt, Sie hatten mir das vorher schon genannt und da dachte ich erstmal, na gut, das ist doch erstmal harmlos. Ist so ein Standard-Darmbakterium, oder?
Ja, es ist als Standard-Darmbakterium bekannt. Faktisch ist es gar nicht so häufig im Darm. So ungefähr 1% der Bakterien im Darm sind so typischerweise E. coli. Allerdings E. coli ist ein Sammelname. Das ist nicht ganz genau ein bestimmtes Bakterium mit ganz genau diesen Eigenschaften und keinen anderen, sondern von E. coli gibt es unterschiedliche Stämme. Und einige dieser Stämme können leider mehr als andere. Und das, was sie mehr können, befähigt sie, dass sie auch außerhalb des Darms an anderen Stellen aktiv werden und Schaden anrichten können. So. Und es gibt eben da einige, die man unter dem Kürzel EXPEC zusammengefasst hat. Das X steht für extraintestinal infektiös und dann eben das EC für E. coli. Mhm. Und diese Bakterien können eben beispielsweise in die Harnwege geraten und dann eben schwere Harnwegsinfektionen machen. Die können aber auch noch an alle möglichen anderen Stellen im Körper, sie können sogar bis ins Blut durchbrechen und dann wird es sehr brenzlig, denn dann, wenn sich Bakterien tatsächlich im Blut vermehren können, dann gibt es Reaktionen im Körper, die extrem ausfallen und meistens auch dahin führen, dass der Körper sich selbst in Gefahr bringt. Das nennt man dann Sepsis und ist zum Glück sehr selten. Aber wenn es passiert, ist es super problematisch, denn eine Sepsis, die da im Gang ist, nochmal wieder in Schach zu kriegen und dafür zu sorgen, dass der Körper sich nicht selber seine eigenen Organe schädigt. Und das ist sehr schwierig.
Auch da sind gerade wieder Ältere betroffen, ne, von so einer Sepsis. Gibt aber auch Beispiele von Neugeborenen, die durch diese, nennen sie mal, invasiven E. coli-Stämme, die fiesen E. coli-Stämme, wo dann Fälle von Hirnhautentzündung entstanden sind.
Richtig, ne? Also auch das, da sieht man es einmal mehr, eben Neugeborene mit ihrem noch nicht vollständig entfalteten Immunsystem sind besonders gefährdet. Und wenn dies eben trifft, dann kann es eben zu diesen Hirnhautentzündungen führen. Und all das hat auch Forscherinnen und Forscher in Firmen motiviert, zu versuchen, ob man nicht Impfstoffe entwickeln kann, die nun vor solchen Stämmen schützen. Und es gibt tatsächlich ein Projekt, das jetzt die letzte Erprobungsphase erreicht hat. Da geht es um einen Impfstoff, der eben gleich vor so und so viel verschiedenen Stämmen, die alle unter diese Beschreibung passen, schützen soll. Und der wird jetzt geprüft. Erstmal mit Blick auf Senioren, weil die ja eben eine der Gruppen sind, die besonders gefährdet sind. Aber natürlich wird man irgendwann auch die Neugeborenen im Blick nehmen.
Ja, ausrotten will man ja E. coli auch gar nicht, weil es gibt ja eben auch nützliche Stämme. Aber zumindest in den Griff kriegen, das könnte man, glaube ich, bei diesen destruktiven Stämmen, das könnte man wahrscheinlich schon mit der Impfung.
Das ist eindeutig das Ziel, ja.
Herr Hömke, jetzt haben wir ja heute über 5 Krankheiten gesprochen, die wir hoffentlich bald mit Impfung in den Griff bekommen können. Wir hätten wahrscheinlich noch viel mehr diskutieren können. Also da gibt es auch dringende Virusinfektionen wie AIDS zum Beispiel, die man sicherlich ganz schnell mit einer Impfung in den Griff bekommen wollte, die man ganz schnell mit einer Impfung ausrotten wollte. Aber da ist die Forschung noch nicht weit genug. Wir haben ja heute gesprochen über Impfungen, die bald zugelassen werden können. Was heißt denn bald? Wann gibt es denn diese ganzen Impfstoffe, die wir jetzt diskutiert haben, wirklich hier in der EU?
Also für alle Krankheiten, über die wir heute gesprochen haben, gibt es mindestens ein Projekt, das die letzte Erprobungsphase erreicht hat. Und in einem Falle gibt es eben auch schon eine Zulassungseinreichung. Weil das Zulassungsverfahren läuft und man kann ja zumindest so aus der Erfahrung heraus so über den Daumen peilen, wäre es möglich, dass das noch dieses Jahr zum Abschluss kommt oder sonst nächstes Jahr. Und im Idealfall eben positiv mit einer Zulassung. So. Bei den anderen, die jetzt noch in der Phase 3 sind, kann man es nicht genau sagen. Also Phase 3 ist diese letzte Erprobungsphase. So, und dann kann man es nicht genau sagen. Manchmal gehen solche Impfstoffstudien Jahre, je nachdem, wie schnell man die nötige Zahl von Teilnehmern bekommt und wie schnell oder nicht schnell eben diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch in Situationen geraten, wo eben der Impfstoff sich bewähren muss. Also ich sag mal, wenn Sie Leute haben, die geimpft sind, aber nie mit diesen Krankheiten in Kontakt kommen oder nur alle 3-4 Jahre, dann dauert natürlich die Studie wesentlich länger, bis sie dann Unterschied sehen können zwischen echt Geimpften und Scheingeimpften, die dann eben als Vergleichsgruppe dienen. So, also insofern würde ich jetzt mal über einen dicken Daumen peilen und sagen, bald heißt längstenfalls vielleicht sowas wie 5 Jahre. Und im kürzesten Fall eben vielleicht noch dieses.
Gut, also selbst bei 5 Jahren, da ist ja Licht am Horizont.
Ja.
Kleiner Pieks, große Wirkung. Das war der Podcast Microscope mit VfA-Forschungssprecher Rolf Hömke über neue Impfungen gegen altbekannte Krankheiten. Schön, dass Sie bei uns waren, Herr
Hömke. Sehr gerne.
Weitere Hintergründe zur Pharmaforschung finden Sie online unter www.vfa.de. Dort finden Sie auch den Link zu unserem Format Makroscope. Das ist der Podcast zu wirtschaftspolitischen Einblicken aus der Pharmabranche. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich bin Philipp Eins.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.